Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Willkommen zurück bei den Recruiting Basics, Teil 2 heute mit Professor Dr. Uwe Canning. Im ersten Teil haben wir die größten Irrtümer und Verzerrungen in der Personalauswahl aufgedeckt. Jetzt geht's weiter. Wir sprechen über Fehler zweiter Art im CV-Screening, warum Anschreiben kaum etwas vorhersagen und welche einfachen Schritte jeder sofort umsetzen kann, um bessere Auswahlentscheidungen zu treffen. Lass uns direkt reingehen ins Interview.
Während ich Ihnen so zugehört habe, ist mir eine weitere Frage aus der Community eingefallen, weil ich glaube auch, gerade so der Fehler zweiter Art ist, denke ich, selbst wenn man strukturiert agiert, wahrscheinlich am immanentesten in der Dokumentenanalyse, also im ersten Schritt. Wenn ich mir nur einen Lebenslauf angucke, und natürlich gibt es dort auch andere Variante, aber eine Frage von der Alina Bergmann war eben auch, wie kann man dem so ein bisschen entgegenarbeiten? Also was kann man tun, um die Dokumentenanalyse, um die CV-Screening, wie es auch heißt, zu verbessern?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir eine ganze Reihe von Studien zu gemacht. Das klassische Problem ist, dass man Kriterien heranzieht, die seit Jahrzehnten herangezogen werden, die aber entweder keine Validität haben oder eine so geringe Validität, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Fehler mache, relativ groß ist. Das heißt, man würde empfehlen, erstmal diese ganzen Klassiker der Deutung von solchen Unterlagen nicht mehr umzusetzen. Also das heißt, nicht zu glauben, dass jemand, der Tippfehler im Anschreiben hat, dass der automatisch nicht gewissenhaft ist. Das können Sie nicht nachweisen empirisch. Oder zu glauben, dass das Foto ganz viel aussagt über einen Menschen, die Professionalität des Fotos. Und wir haben da auch Studien zu gemacht, Leute gefragt, was ist denn wichtig? Und dann geht es darum, wie sitzt jemand, welche Kleidung hat jemand oder so. Das sagen die einem auch dann ganz bewusst, ne, dass sie an der Art und Weise, wie da jemand sitzt, sehen kann, ob die offen ist, die Person oder nicht. Das sind dann diese ganzen Körpersprache-Deutung. Also im Grunde über seinen Schatten springen und viele dieser Dinge, die man seit Jahrzehnten macht, einfach nicht weiterzumachen. Ich würde also ganz offensiv meinen Bewerberinnen und Bewerbern sagen, wir wollen kein Anschreiben von euch, wir wollen kein Foto von euch. Wir wollen ein paar Fakten haben aus der Biografie, die für uns relevant sind. Das kann man ja auch erklären, dass man sagt, es geht um Fairness. Es geht darum, dass man keine Personen diskriminiert. Es geht darum, dass auch gute Personalauswahl im Sinne der Bewerberinnen und Bewerber ist. Ich will ja auch einen Arbeitsplatz haben, der zu mir passt. Und dann würde die Forschung sagen, wenn ich jetzt beispielsweise Berufsanfänger einstelle, dann ist die Abi-Durchschnittsnote ein relativ guter Prädiktor. Also da liegen sie aber so vielleicht bei 10%. Oder wenn ich Leute nach dem Studium einstelle und wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie also entsprechend ihres Studienfaches eingesetzt werden, dann ist auch die Examensnote ein recht guter Indikator. Da liegen sie so bei 27%, was sehr viel ist, sogar im Anfang der beruflichen Laufbahn. Das wird dann immer weniger, je länger man Berufserfahrung hat. Bei der Berufserfahrung weiß man, das ist ein Indikator, da ist aber wichtiger eher, was haben die inhaltlich gemacht? Die Dauer ist gar nicht so wichtig. Viele denken, man muss 3 Jahre Berufserfahrung haben und dann ist das alles gut. Wenn sie 3 Jahre im Pennymarkt an der Kasse arbeiten, auch nach 3 Wochen haben sie ausgelernt im Grunde, weil da gibt es nichts mehr zu lernen. Das ist also irrelevant. Die Forschung würde sagen, je komplexer der Beruf ist, desto wichtiger ist es, sich mit Berufserfahrung auseinanderzusetzen. Und da ist die Vielfalt der Erfahrung wichtiger als die Dauer. Das kann man heranziehen beispielsweise. Und dann ganz nüchtern einfach zu gucken, was braucht jemand? Welches Wissen braucht jemand? Welche Weiterbildung braucht jemand? Fremdsprachenkenntnisse, EDV-Kenntnisse. Also die Bewerbungsunterlagen, die dienen nicht dazu, sich ein Bild von der Persönlichkeit eines Menschen zu machen. Das können die nicht. Das können auch Arbeitszeugnisse so gut wie nicht. Das ist eine Überinterpretation dieser Daten, die aber jeden Tag 10.000-fach vorgenommen wird. Bewerbungsunterlagen sind dazu da, die Fachlichkeit, die schulische, die akademische Ausbildung und so weiter abzuklopfen. Das ist die Aufgabe. Und da sollte ich, und das wäre, Sie haben einen Fehler zweiter Art angesprochen, der ja darin besteht, dass ich Leute, die eigentlich gut sind, gar nicht weiterkommen lassen runde. Und das ist ein wunderbares Beispiel für einen Fehler, den ich niemals merke. Den merke ich ja nicht, dass ich gute Leute nicht eingeladen habe, weil die einen Tippfehler im Anschreiben hatten oder weil die irgendwie irgendwie komisch gesessen haben auf ihrem Stuhl, dass ich liberal bin. Also die Vorauswahl sollte nicht zu streng sein, weil man eben weiß, das ist nicht so wahnsinnig valide. Wenn ich etwas wissen will über die Führungskompetenz eines Menschen, muss ich mir leider die Arbeit machen, das selbst zu untersuchen. Ich muss ja auch für mich selbst untersuchen, was ist denn gute Führung für uns? Es gibt ein Dutzend Führungsstile, die untersucht werden in der Psychologie und alle finden positive Effekte, so ungefähr alle zumindest. Das heißt, ich muss schon gucken, was ist bei uns der Mix sozusagen, denn es macht ja schon einen Unterschied, ob ich auf der Baustelle die Leute führe oder da so ein Rudel Juristen habe, die ich führen muss. Das ist eben anders. Ne? Ja. Also kurz auf den Punkt gebracht, sich an biografischen Fakten orientieren, nüchtern gucken, was brauchen wir, was brauchen wir nicht, nicht psychologisieren, nicht die Persönlichkeit versuchen hineinzulesen und liberal sein. Lieber einen zu viel als einen zu wenig einladen, dann sollte man den Fehler der zweiten Art eigentlich umgehen können. Wenn man jetzt, kommt manchmal das Argument, ja, wenn das jetzt aber zu viele sind, ne, was heißt zu viele, ne, 4 sind nicht zu viele, 8 sind auch nicht zu viele, aber natürlich gibt es Unternehmen, die sagen, das kann ich auch verstehen, wir können jetzt gerne 25 Interviews führen, dann kann man natürlich schon ein telefonisches Vorinterview führen, um was abzuklopfen, oder man kann einen Online-Leistungstest machen, um das einzudampfen. Das wäre dann bei größeren Stichproben der Fall.
Ja. Ja, ich stimme Ihnen total zu. Auch gerade das Thema liberal, wir haben es bei uns im Podcast schon mal benannt, gerade bei dem CV-Screening, never assume haben wir es genannt. Also man macht auch häufig irgendwelche Annahmen, dass jemand irgendwas kann oder nicht kann, weil es nicht drinsteht. Ja. Mein Rat ist da immer, bei Unsicherheit, egal in welcher Richtung, der Griff zum Telefon und nachfragen, das, was dir wichtig ist, zu sehen. Weil genau das ist dann die Möglichkeit. Natürlich kann man auch vorab Fragen stellen für die Relevanz, wie Sie es gesagt haben. Da ist dann schnell die Frage nach der Akzeptanz und macht man das aktuell? Aber das ist halt immer eine Abwägung. Sache. Es ist ja auch eine Form der Selbstselektion, wenn man so eine Themen vorweg auch mitgibt. Ich habe eine Frage an Sie, weil ich weiß, dass Sie eine Studie gemacht haben zum Thema Anschreiben und die fand ich auch wirklich sehr gut. Da haben Sie auch auf die Big Five geschaut und sehen da sehr, sehr wenig Korrelation. Ja. Kennen Sie eine Studie, die überhaupt bewertet, ob Anschreiben irgendeine prognostische Validität haben zur Arbeitsleistung?
Nein, kenne ich keine einzige Studie. Das ist auch immer so ein Hinweis darauf, wenn es gar keine Studien gibt, dann hat das manchmal auch was damit zu tun, dass man in der Psychologie nicht mal auf die Idee käme, dass das valide sein könnte. Ne? Dass man sagt, natürlich ist das nicht valide, das lohnt sich gar nicht zu untersuchen. Aber ich kenne tatsächlich keine Studie.
Ja, danke.
Und vor dem Hintergrund dessen, was wir wissen, da wird man das eben schlichtweg nicht erwarten.
Ja, das ist auch wundervoll quasi, auch eine schöne. Und wenn es etwas nicht gibt, dann ist es auch nicht vorhanden.
Das ist auch könnte sein. Da finde ich, gibt es übrigens eine positive Entwicklung, wenn ich mal so in Vorträgen dann auch dazu ermunter, dass ich sage, lassen Sie es doch einfach weg, das Anschreiben, dass die jüngeren Leute im Publikum auch nicken. Also na klar, wenn ich jetzt 20, 30 Jahre lang Anschreiben, Exegese betrieben habe, dann glaube ich ja, da kann ich ganz viel reinlesen. Ne? Aber wenn ich jetzt ins Berufsleben einsteige und man weiß, wie werden diese Dinge heute produziert. Eine studentische Mitarbeiterin von mir hat sich für ein Praktikum beworben, die hat das von ChatGPT schreiben lassen und hat gesagt, das ist ganz hervorragend. Ich habe nur noch zwei Worthülsen ausgetauscht, die eine Worthülse gegen das, was in der Stellenanzeige stand und dann ist das ein perfekter Text. Das wissen natürlich die jüngeren Leute vielleicht noch besser als jemand, der da 30 Jahre lang das macht und die haben auch nicht diese Bindung daran. Denen fällt es leichter zu sagen, wir lassen das jetzt einfach weg und das ist auch eine Empfehlung von mir. Das ist eine gute Sache, das wegzulassen.
Herr Kanning, jetzt haben wir tatsächlich viel über Gegenwart und Vergangenheit gesprochen. Lassen Sie uns doch gemeinsam auch mal den Blick nach vorne richten in die Zukunft. Und da ist jetzt gerade eben, deswegen passt es so gut und ist auch eine Frage aus der Community von Michael Wisser. Sie haben ChatGPT genannt. Welche Chancen und Risiken sehen Sie denn generell jetzt schon in der Forschung, im Einsatz von KI, um wirklich prognostizierten Erfolg im Beruf auch für uns festzustellen?
Ja, also ein Potenzial ist auf jeden Fall da. Die Frage ist, ob es uns gelingt, dieses Potenzial zu bergen und ob auch die Tools, die dann irgendwann verkauft werden, das wirklich können oder ob sie es nur versprechen. Ich will mal so die Bandbreite deutlich machen. Ich bin zum ersten Mal vielleicht vor 6, 7 Jahren durch eine Presseanfrage damit konfrontiert worden. Da gab es ein Unternehmen, das beispielsweise sagt, es nimmt Einstellungsinterviews über die Webcam auf. Es werden auch irgendwelche Fragen gestellt, die gar nichts mit dem Beruf zu tun haben. Und die gehen dann her und analysieren die Sprache. Ne? Wie lang sind die Sätze, wie verschachtelt. Oder es gibt ein Unternehmen, auch in Deutschland, in den USA gibt es natürlich immer schon viel länger, die Körpersprache im Interview deuten. Ne? Da kann man jetzt in die Grundlagenforschung gehen. Da weiß man, ja, es gibt Studien, die zeigen, ein bisschen spiegelt sich die in der Sprache auch die Persönlichkeit, ein bisschen auch in der Körpersprache. Das sind aber immer mal hier ein Prozent, da ein Prozent. Ne? Das ist also so ein Glühen in den Daten, was verkauft wird als loderndes Feuer. Ne? Dass man sagt, ah, das ist alles viel besser. Ne? Die können das jetzt nicht mehr verfälschen. Wir haben den super Psychotrick gefunden. Das ist Unfug. Da kann ich mir auch nicht ehrlich gesagt vorstellen, dass das deutlich besser wird. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich habe, und das ist immer die Frage, wie gut sind meine Daten, wenn ich jetzt wirklich in meinem Unternehmen sehr gute Daten habe, die Leistung ausdrücken, sehr gute Daten habe, die Eigenschaften widerspiegeln. Ich habe also Potenzialanalysen gemacht, die methodisch sauber sind. Ich habe ein paar biografische Daten. Was hat jemand studiert? Wie viel Erfahrung hat jemand? Welche Weiterbildung hat man? Dann kann man das natürlich schon über KI statistisch in Beziehung setzen und würde dann einen Algorithmus finden, der jetzt auch diese ganz kleinen Effekte so gewichtet, dass am Ende eine validere Aussage entsteht, als wenn das ein Mensch aus dem Bauch heraus macht, einfach weil es zu komplex ist. Also die Chance ist schon da. Die Frage ist, habe ich diese Daten? Es gibt ja dieses Amazon-Beispiel, ne, die ja sowas sehr früh gemacht haben, wo man dann gesehen hat, es kommen keine Frauen mehr in Führungspositionen und wo man dann gesehen hat, naja, das liegt auch an dem Datensatz. Ne? Oder wir haben mal was mit, was war das, Report München mit dieser Fernsehsendung gemacht, die eine dieser Software-Varianten sehr kritisch getestet hat, findet man wahrscheinlich auch in der Mediathek noch, wo die dann, da ging es auch um Körpersprachedeutung, die haben dann einfach mit einer Schauspielerin gearbeitet, die führt als Bewerberin das Interview, dann haben sie ein Persönlichkeitsprofil, das ist die KI erzeugt und dann haben sie dieser Frau ein Kopftuch aufgesetzt und die KI produziert ein anderes Persönlichkeitsprofil oder im Hintergrund wird ein Bücherregal eingeblendet und es kommt ein anderes Persönlichkeitsprofil raus. Also wo Sie schon sehen, die ganzen Messfehler, die Menschen begegnen, die sind drin in der KI und die Gefahr ist, dass ich der KI aber mehr vertraue, weil ich automatisch davon ausgehe, Algorithmus ist immer besser als jeder Mensch. Der kann besser sein. Die Chance ist auf jeden Fall da, dass es reliabler wird, dass es valider wird, dass es objektiver ist, aber das muss dann bitteschön auch belegt werden. Und das muss die Zukunft jetzt zeigen. Was wir untersucht haben, ist die Reaktion von Bewerberinnen und Bewerber auf KI-gestützte Verfahren. Also wir haben dann so Szenarien geschildert, ne, wie das aussehen könnte. Und da kommt durchweg raus, wenn sie KI einsetzen, sinkt die Arbeitgeberattraktivität, sinkt die Bereitschaft, sich zu bewerben. Menschen wollen nicht von der KI beurteilt werden. Mhm. Und das ist nochmal eine andere Sache, was ja auch wichtig ist in Zeiten des Fachkräftemangels, dass ich die Leute nicht verschrecke von vornherein. Also das wird sich vielleicht oder wahrscheinlich auch ändern. Je üblicher solche Tools werden, desto eher werden sie auch akzeptiert. Aber ich würde sagen, das ist ein offenes Rennen. Wir müssen mal schauen, was daraus wird. Man muss da eben kritisch als Unternehmen mit umgehen. Ja.
Wenn man ganz simpel bedenkt, dass solche Pattern Recognitions sind das ja am Ende des Tages. Es sind ja am Ende Wenn-Dann-Beziehungen. Und wenn das Wenn auf eine gewisse Weise gefärbt ist, dann ist das Dann automatisch auch gefärbt. Und das muss man sich auch da wieder Grundlagen denken, überlegen, was macht das Ding eigentlich und was kann es? Und da bin ich bei Ihnen, das kann noch eine Weile dauern, bis ich mich persönlich drauf verlassen würde. Da würde ich mir etwas mehr Zeit nehmen wollen, um auch genau zu verstehen, was macht es eigentlich? Ich bin aber kein Data Scientist. Ich bräuchte also Leute, die genau verstehen, was ist mein Use Case und mir ganz genau beleuchten, was macht das System. Ja. Zeitgleich glaube ich auch, dass es trotzdem Möglichkeiten gibt, das schon heute anzusetzen, wenn man nicht über Bewertung, sondern Verarbeitung von Daten spricht. Ja. Jetzt überlegen wir mal, vielleicht gibt es beim Thema Stellenanzeige oder beim Thema Critical Incident, dann ist das erstmal eine Menge an Daten, die zusammengetragen werden muss. Und das kann so ein KI-System schon heute recht gut, nicht gut, sondern schneller. Und trotzdem braucht es dann fachkundige Personen, die weiß, was gute Personalauswahl ist. Man sagt, aus diesen Critical Incidences und aus dieser Anforderungsanalyse mit dem Ziel, diese Kompetenzen einzubauen, kommt das als Schnittmenge raus. Ja. Und das ist im Zweifel schnell gemacht, aber kein Verlass darauf, dass es richtig gemacht wird. Und da braucht es wiederum Expertise. Ja. Und dafür kann man das gut nutzen, wenn man sein Programm gut steuert. Also wenn man dem Ding sagt, mach daraus dann relevantere Fragen, als ich sie gestellt habe, und mach sie kompetenzbasiert.
Ja.
Dann kann man das als ersten Inspirationsquelle nutzen, um besser zu werden, aber nicht unreflektiert. Und das ist so, wie ich es aktuell sehe. Und da kann man also es unterstützend nehmen, aber nicht als verlassende Quelle. Und das ist für mich, was dahinter steckt. Jetzt hatten wir so ein bisschen, ich sag mal, diese Pseudowissenschaft auch angeschnitten, und ich würde gern so ein Stück weit auch darauf eingehen, weil auch da gibt's eine Frage aus der Community, die in diese Richtung geht, nämlich von Philipp Leipold, der einfach kritisiert oder fragt, wie kann es eigentlich sein, dass wir immer noch uns auf diese vier Farben in der Diskform so verlassen können? Warum ist das nicht tot zu kriegen, obwohl es ganz klar ist, dass es nichts bringt oder dass es überhaupt keine Aussage hat?
Ja, ja. Also ich glaube, das Erste ist, es ist verführerisch einfach. Also es ist so schön einfach wie jedes Stereotyp. Ich habe auch in Vorträgen schon gesagt, wissen Sie, das Geld für den Test können Sie sich eigentlich sparen. Machen Sie doch Ihre eigenen Dimensionen auf. Es gibt Frauen und Männer, es gibt Alte und Junge. Ne? Zwei Achsen, dann gibt es alte Männer, junge Frauen, und dann weiß ich doch, wie die sind. Dann lachen die und sage ich, ja, aber viel besser ist das auch nicht. Das ist auch eine Stereotypisierung. Aber weil wir im Alltag ja auch mit Stereotypen arbeiten, ist es so alltagsnah. Ne? Wir teilen eben Menschen in Typen ein. Wenn jemand sich im Straßenverkehr komisch verhält, dann denkt man, das ist ein Idiot oder so. Das ist ja eine Kategorie. Wir differenzieren ja nicht, ja, was könnte hier vorgefallen sein, was sind Stärken oder Schwächen dieses Menschen. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist die weite Verbreitung. Es hat vor ein paar Jahren eine Studie gegeben, da hat man Unternehmen danach gefragt, welche Persönlichkeitsfragebögen setzen die ein. Und auf Rangplatz 1 und auf Rangplatz 2 sind Verfahren, die typologische Verfahren sind, die also Menschen in Typen einteilen. Und allein diese Masse, man muss sich jetzt vorstellen, ich bin Personaler in irgendeinem Unternehmen, ich habe das niemals gelernt, also Diagnostik niemals gelernt, aber die Personalverwaltung habe ich gelernt, also was ganz anderes. Und dann gucke ich nach links, ich gucke nach rechts und alle machen das. Dann vertraue ich dem doch. Ne? Wenn ich sehe, dass große Unternehmen das haben, wenn ich sehe, und das ist kein Witz, es gibt Unternehmen, wo die Mitarbeiter an ihrer Bürotür ihren Farbpunkt kleben haben, und darauf wird dann alles aufgebaut, Weiterentwicklung und so weiter. Dann, und ich habe keine Ahnung von der Materie, dann vertraue ich dem. Ne? Das in der Psychologie nennt man das soziale Vergleichsprozesse. Wenn es keine für mich objektiven Fakten gibt, selbst wenn es die gibt, tendiere ich dazu, nach links und rechts zu schauen, was machen andere Leute, die so ähnlich sind wie ich. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Oder man kann es über den Mere-Exposure-Effekt erklären. Der Mere-Exposure-Effekt besagt, etwas, was mir vertraut ist, halte ich auch für richtig. Und wenn ich also immer wieder höre, dass die Leute sowas machen, dann komme ich gar nicht auf die Idee, das zu hinterfragen. Also das sind, glaube ich, so die beiden wichtigen Punkte. Es ist total schwer, etwas, was sich etabliert hat auf dem Markt, wieder verschwinden zu lassen. Das ist etwas, das dauert ziemlich lange, ne? Weil so gefühlt ist doch alles in Ordnung. Ich finde mich da wieder. Es ist schön einfach. Alle machen es. Ja, warum soll ich es dann nicht machen? Ne? Ja. Also das sind, glaube ich, die beiden zentralen Punkte. Und genau da braucht man dann eben den Mut von gut ausgebildeten Leuten zu sagen, es ist vollkommen egal, was die anderen machen. Ich muss sozusagen genügend Expertise haben, um für mich zu erkennen, ist das gut oder ist das nicht gut? Und je mehr das machen, je mehr gut ausgebildete Leute diesen Mut haben, zu sagen, mir ist egal, was die anderen machen, desto eher kann man das natürlich dann auch langfristig sozusagen verändern. Ich sage immer gerne, das ist tatsächlich so, in meinem Studium, ne, ich bin vor über 30 Jahren fertig geworden, in meinem Studium habe ich schon gelernt, dass solche typologischen Verfahren völlig veraltet sind und dass sie gar keine Existenzberechtigung mehr haben. 30 Jahre später ist das der Marktführer in deutschen Unternehmen. Ne? Die sind sich aber auch nicht bewusst, das kommt auch nochmal dazu, die sind sich nicht bewusst, wie alt das ist. Ne? Wenn ich denen sage, das basiert auf einer Persönlichkeitstheorie aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, dann sind die total überrascht, weil das ist ja super hip und toll aufgebaut. Das Marketing ist erstklassig, viel besser als bei wissenschaftlichen Testverfahren. Und wenn man das aber sich mal vor Augen führt, dass die Persönlichkeitstheorie 100 Jahre alt ist, ne, dann implizit sagt man, ja, da hat es keine Entwicklung gegeben. Dann sage ich, oh mal, ja, dann können Sie auch mit der Schreibmaschine wieder arbeiten. Ne? Hat doch auch funktioniert. Das ist ja auch so ein schönes Argument. Ne? Wir haben gute Erfahrungen damit gesammelt. Ja, vor 100 Jahren haben die Leute mit der mechanischen Schreibmaschine auch gute Erfahrungen gesammelt. Die sind auch mit der Postkutsche zum Kunden gefahren. Machen sie ja auch nicht mehr. Ne? Also diese Vorstellung, dass das Bessere ist der Feind des Guten, das ist ja nicht mal gut. Hier geht es ja nur darum, das Gute ist der Feind von was Schlechtem. Dieses Bewusstsein existiert nicht. Ne?
Wie können wir es denn, und ich fand das Wording, Herr Cunning, so klasse, wie können wir es denn jetzt für Menschen ohne wirtschaftspsychologischen Hintergrund verführerisch einfach machen? Das ist sinngemäß eine Frage auch aus der Community vom Marcel Rute, der auch schon bei uns zu Gast war. Ja. Wie können wir es denn für die so verführerisch einfach machen, in das Thema zu starten und eine Anforderungsanalyse so pragmatisch und aufwandsarm wie nur eben möglich zu bauen. Ja. Wie kriegen wir das gemeinsam hin?
Ja, also vielleicht gibt es ja dann irgendwann die KI-Lösung, die mir dabei hilft, das weiß ich nicht. Aber ich sag mal, dass die Basics überhaupt wären, ich spreche mal mit 2, 3 Leuten im Unternehmen. Also das Typische ist ja, man geht zum Vorgesetzten und sagt, wen brauchst du? Und dann nennt er einem 5 plausible Begriffe, die mir der Pförtner auch hätte nennen können. Ne? Dass jemand, der führt, eine Führungskompetenz haben muss, weiß jeder. Dass jemand, der mit Kunden umgehen kann, soziale Kompetenz, weiß auch jeder. Damit kann ich nichts anfangen. Ne? Also ich sollte mal mit 2, 3 Leuten sprechen, die aus verschiedenen Perspektiven auf den Beruf schauen, ne? Aus der vorgesetzten Perspektive, jemand, der geführt wird, jemand, das muss jetzt nicht unbedingt gleich Critical Incidence Technik sein, was ich natürlich immer bevorzugen würde, aber wir suchen ja etwas schön Knappes, ne? Dass man sagt, ich frage jetzt einfach mal 3 Leute, die sollen mir nur mal 2 Situationen nennen aus dem Berufsalltag. Was muss der eigentlich machen und was braucht man, um das gut zu lösen? Also die Leute nicht nach Kompetenzbegriffen zu fragen, weil dann kommen immer wieder Begriffe aus, die sind nicht falsch, ne? Die sind nur so allgemein, dass sie auf jeden Beruf zutreffen, ne? Also sozusagen fleißig sein, mit Menschen umgehen können, das gilt doch für jeden Beruf. Ich muss runterbrechen, was ist das für uns? Und das als Basis nutzen, ne? Das ist so ein Schritt in Richtung Critical Incidence Technik. Mhm. Und dann merken Sie auch in solchen Gesprächen, wie schwer sich manche damit tun, überhaupt so eine Situation zu schildern, ne? Weil die den Beruf viel zu wenig kennen. Die sind da zwar Führungskraft, die sind aber irgendwann als Quereinsteiger da reingekommen, die wissen im Detail gar nicht, was macht da mein Außendienstmitarbeiter. Und das ist viel wichtiger, mal die Außendienstmitarbeiter zu fragen, was die den ganzen Tag machen, damit man eine Vorstellung davon bekommt, was machen die. Wenn wir jetzt mal so Testdiagnostik außen vor lassen, die ist ja typischerweise abstrakt, würde man sagen, mein Auswahlverfahren wird umso besser, je näher ich an der Praxis dran bin. Also Arbeitsproben, situative Fragen, ganz nah dran, auch die Akzeptanz steigt dann bei den Bewerbern. Und dafür brauche ich ja eben das Know-how von der Basis sozusagen. Das kann ich auch gar nicht im Personalwesen haben, muss ich auch gar nicht. Ich bin der Methodenexperte, der das Know-how dort abholt, wo es ist, und ich bastel dann daraus einen guten Interviewleitfaden oder mache ein schönes Rollenspiel oder überlege mir eine gute Arbeitsprobe. Zusätzlich zu Testverfahren, also Leistungstest oder so.
Ich würde das gern einmal nur unterstreichen aus der Praxis. Also eine gute Anforderungsanalyse und auch intensive Critical Incidence Technik ist schwer umzusetzen, weil es zeitlich sehr intensiv ist. Ja. Aber sich die Methodiken der Critical Incidents zu schnappen und tatsächlich mit StelleninhaberInnen über kritische Situationen gesprochen und dem positiven Erfolg und wie auch negativen Erfolg von einzelnen Personen mal einfach nur gefragt zu haben, daraus ergeben sich hochrelevante Themen für die Personalauswahl und es ergeben sich so viel Erkenntnisse auch für die Führungskräfte, was man wirklich, wirklich sucht, dass alle automatisch verstehen, da wollen wir hin. Daraus lässt sich genau das darstellen. Es ist ein verhältnismäßig kleiner Aufwand und selbst wenn man es, und da bin ich ganz offen, formal nicht hundertprozentig korrekt ausführt zu den wissenschaftlichen Angleichungen, die es gibt, ist das, was man damit schafft und den Fokus, den man da aufsetzt, schon so viel besser, als was man sonst getan hat.
Eben.
Und das, da ist eine gute Basis hinter,
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, wenn ich jetzt in irgendeinem Vortrag vorstelle, wie sieht ein hochstrukturiertes Interview aus und zeige denen dann so einen Leitfaden, dann haben viele auch Angst davor. Und dann sage ich immer, sie müssen ja nicht gleich das Ideal erzeugen. Ne? Jeder Schritt, den sie in die Richtung gehen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann ist es vielleicht auch so ein Prozess, ne? Dass man dann mehr Zutrauen hat und sagt, die Verfahren sind besser geworden. Dann geben wir der Personalabteilung auch mehr Ressourcen, damit die sorgfältiger arbeiten kann. Und ja, würde ich unterstreichen. Ne? Man fängt mal so an und geht in die Richtung. Und auch kleine Schritte sind gute Schritte und wichtige Schritte.
Ja. Finde ich auch. Ja, mit Blick auf die Uhr. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Themen besprochen und ich persönlich könnte ewig so mit Ihnen weitermachen. Wir haben allerdings noch eine letzte Rubrik mitgebracht heute, nämlich Fragen aus der Community. Wir haben schon einige einfließen lassen, wollen aber explizit nochmal so einen letzten Block setzen, die letzten 5 bis 10 Minuten in der Richtung. Welche Fragen sind da noch offen? Und Stefan, da würde ich mal an dich übergeben, dass du mal schaust, was ist vielleicht ausgeblieben?
Ja, ein paar, ne? Also wir haben tatsächlich für Sie zur Information, Herr Canning, wir haben das ganze Thema bei uns über unsere LinkedIn-Profile gespielt und aus der Community tatsächlich viele, viele Fragen bekommen und haben das versucht, ein bisschen zu clustern.
Ja.
Und wie schon von Arthur angedeutet, das ein oder andere haben wir im Text oder jetzt im Podcast schon einfließen lassen. Aber das Thema Personalmarketing und Wirkung von Stellenanzeigen hatten wir vielleicht jetzt noch nicht so explizit. Und da stehen wir auch in einem guten Austausch beispielsweise mit der Jasmin Welzenbach. Und haben Sie ein Beispiel für uns, was Sie mitbringen können, wo aus Ihrer Sicht gelungenes Personalmarketing passiert ist?
Also ein Beispiel kann ich nicht nennen, so nach dem Motto, gucken Sie sich das von der Firma XY an. Das kann ich nicht mitbringen, aber es gibt ja eine Reihe von Forschungsstudien, die uns sagen, welche Richtung man gehen sollte. Ne? Also vielleicht kann man es ganz, ganz kurz machen, weil ja noch weitere Fragen kommen. Also ich würde auch über die Stellenanzeige hinausgehen. Eigentlich sollte die Stellenanzeige die Einladung sein, auf meine Internetseite zu gehen. Die Stellenanzeige muss ja ganz kurz sein. Und wenn wir dann über die Karriereseite reden, dann ist die Botschaft, man muss differenziert den Arbeitsplatz beschreiben. Man muss differenziert beschreiben, was man ja eigentlich sucht. Also nicht sagen, du musst sozialkompetent sein, sondern sagen, was meine ich damit? Je differenzierter es sie machen, desto mehr kann ich Selbstselektion anregen, desto mehr können reflektierte Leute sagen, das passt zu mir, das passt nicht zu mir. Ein Grundfehler ist immer die Annahme, ich brauche viele Bewerbungen. Das stimmt ja gar nicht. Ich will einen gut selektierten Bewerberpool haben, wo Leute, die gar keine Chance haben, von sich aus schon erkennen, ich bin nicht der richtige Arbeitgeber. Wir wissen, dass Fotos, Bilder von Vorteil sind. Die Bilder sollten bodenständig sein. Die sollten Leute darstellen, die wirklich so oder so ähnlich in dem Unternehmen auflaufen. Also keine Models darstellen. Es gibt Studien, die zeigen, dass das sogar das Gegenteil bewirkt, wenn die Leute zu hübsch sind. Oder wenn ich da ein Callcenter-Mitarbeiter habe und da ist irgendwie keiner älter als 22, alle sehen aus, als würden die über einen Laufsteg laufen und die haben alle weiß gestärkte Hemden und so. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Bodenständig sein. Werte durchaus vermitteln, aber nicht glauben, dass die Werte wichtiger sind als die Fakten. Die Fakten stehen am Anfang. Ne? Ich gehe nicht in eine Stadt, in der ich nicht leben will, auch wenn die Leute super viel für Naturschutz machen. Also wenn die wenigsten machen. Ich muss ein guter Arbeitgeber sein. Das muss ich glaubwürdig vermitteln. Bei Werten reicht es nicht aus zu sagen, wir sind für Fairness, wir sind für Gerechtigkeit. Das ist jeder. Ich muss versuchen zu erklären, was meinen wir damit. Und wenn es geht, irgendeinen Beleg liefern. Ne? Wir haben Solarpaneele gekauft und so viel CO2-Tonnen eingespart. Also so, das wären so ein paar Fakten. Interessanterweise auch, wenn das jetzt nicht sehr spezifisch für die Branche ist, nicht duzen. Nach wie vor lieber mit Sie arbeiten, es sei denn, das ist so eine Branche, wo das selbstverständlich ist, wo es jetzt künstlich wäre, sich zu duzen. Also das sind so ein paar Hinweise.
Ich glaube, Arthur, zum Abschluss der heutigen Podcast-Episode bringe ich nochmal eine Frage von unserem geschätzten Kollegen und auch teilweise Co-Host Bastian Stolz mit rein, der tatsächlich die Frage gestellt hat, was würden Sie, Herr Canning Junior, RekruterInnen empfehlen, die am Einstieg oder ganz zu Beginn ihres Berufslebens stehen, was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
Also ich würde denen mit auf den Weg gehen, dass sie schauen, dass sie eine gute fachliche Ausbildung erstmal haben, denn das ist die Basis für alles. Entweder hat man vielleicht schon ein entsprechendes Studium absolviert oder wenn man das nicht hat, dass man wirklich schaut, wo ist eine fundierte Basis, weil man wird dann überrascht sein, wie viel es in diesem Bereich gibt an wertvoller Erkenntnis. Also gerade die ganze Personaldiagnostik, das ist das Feld im Personalwesen, wo man am besten aus der Forschung ableiten kann, wie man das möchte. Ehemaliger Student von mir, der mittlerweile auch Professor ist, der hat mal gesagt, die Diagnostik ist die Physik der Psychologie. Das ist jetzt vielleicht sehr, sehr optimistisch formuliert, aber da ist ein bisschen was dran. Also gucken, dass man eine gute, fundierte Ausbildung hat und dass man dann, wenn man gerade als junger Mensch, das erzählen ja ganz viele, die bei uns fertig geworden sind, die werden nicht ernst genommen, weil sie jung sind. Und das ist natürlich fatal, weil die oft besser ausgebildet sind als viele Ältere. Dass man eben schon nicht einfach mit dem Strom mitschwimmt und sagt, ja, so ist es halt. Ne? Sie stehen am Anfang ihres Berufslebens. Wenn sie schon als Mitläufer einsteigen, dann wird das kein schönes Berufsleben. Also sich auch trauen, vorsichtig, diplomatisch natürlich. Niemand will da vor den Kopf gestoßen werden. Dass man versucht, sich für diese Dinge einzusetzen. Und wie wir es eben ja auch angesprochen haben, ne? Also deutlich macht, dass das eine wirtschaftliche Komponente hat, dass es auch darum geht, gute Leute zu finden und nicht einfach irgendjemand zu finden, der den Stuhl warm hält und in einem halben Jahr wieder weg ist. Also schon auch ein Stück weit für seine Sache zu kämpfen, das kann auch was sehr Befriedigendes sein. Also ich weiß es auch von ein paar Studierenden von mir, die das auch dann so gemacht haben und tolle Sachen berichten, dass es ihnen gelungen ist, den Firmeninhaber zu überzeugen, dass die Ahnung haben. Also manchmal muss man fast so Leute einnorden, dass die dann sagen, der kann das. Und dann haben die auf einmal freie Hand und dann ist es ein wunderbares Arbeitsleben, weil man so vieles gestalten darf, auch als junger Mensch. Ja, und da muss man diplomatisch vorgehen. Aber wenn man nicht kämpft für seine Sache, hat man von vornherein verloren.
Sehr, sehr schöne Tipps für EinsteigerInnen. Tatsächlich würde ich das hundertprozentig so unterschreiben. Bevor wir in die letzte anekdotische Frage an Sie gehen, Herr Professor Dr. Cunning, aus der Recruiting-Hölle erstmal ein herzliches Dankeschön. Das war ein sehr erkenntnisreiches Gespräch. Mir hat es sehr, sehr viel Freude bereitet.
Dankeschön.
Die letzte Frage geht an Sie und danach ist für heute auch Schluss. Meine Frage an Sie, wenn Sie ein Tier wären, welches wäre das und warum?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt natürlich eine total schwere Frage. Ich finde eigentlich Schimpansen extrem sympathisch. Und ich finde auch den Gedanken, dass man mit denen verwandt ist, toll. Ich finde, in den Gesichtern sieht man sich auch irgendwie wieder. Und ich denke, nur ein paar Mutationen und es würde anders laufen. Wir würden im Zoo sitzen und die Schimpansen würden draußen vorbeilaufen. Das ist jetzt erst so eine Sympathiegeschichte, dass ich sagen würde, auch so ein Schimpanse, ich glaube, das ist eine ganz schöne Sache, auch so sich von Baum zu schwingen oder so, ohne jetzt Hintergedanken zu haben, ganz spontan. Und ich sage, Schimpanse finde ich sympathisch, können wir gut vorstellen.
Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.